Viele Christen tragen die leise Müdigkeit in sich, ständig an sich arbeiten zu müssen, mehr Disziplin, bessere Vorsätze, sauberere äußere Formen. Und doch bleiben Hunger im Herzen, hartnäckige Schwächen und ein Gefühl innerer Unreinheit. Matthäus 15 spannt einen überraschenden Bogen von der Diskussion um rituelles Händewaschen hin zu einer heidnischen Frau, einem schlichten Bild von Brot und Krümeln und einer großen gemeinsamen Mahlzeit in der Wüste. In all dem wird sichtbar, Christus will nicht in erster Linie unsere Rituale ordnen, sondern selbst als lebendige Speise in uns hineinkommen und uns von innen heraus erneuern. Nicht äußere Waschung, sondern inneres Reinwerden durch Christus. Religiöse Sauberkeit hat viele Gesichter, sorgfältig eingehaltene Formen, prüfende Blicke auf das Verhalten anderer, genaue Trennung von rein und unrein. Die Pharisäer zur Zeit Jesu kannten diese Welt gut. Sie stritten mit ihm über das Händewaschen, als hinge die Treue zu Gott an einem Ritual. Jesus legt jedoch das Messer an die Wurzel, nicht das, was von außen in den Menschen hineinkommt, verunreinigt ihn, sondern das, was aus ihm herauskommt, Gedanken, Worte, Haltungen, verborgene Wünsche. Kein Wasser auf der Haut erreicht diese Tiefen. So wird deutlich, wie begrenzt jede formale Religion ist. Sie kann ordnen, disziplinieren, beschämen, aber sie vermag das Herz nicht zu erneuern. In 3. Mose Kapitel 15 Vers 31 heißt es, und ihr sollt die Söhne Israel warnen vor ihrer Unreinheit, damit sie nicht in ihrer Unreinheit sterben, indem sie meine Wohnung, die in ihrer Mitte ist, unrein machen. Schon dort steht nicht zuerst das Ritual im Zentrum, sondern die Tatsache, dass Gott mitten unter einem unreinen Volk wohnt. Die Frage ist nicht, ob wir uns makellos darstellen, sondern ob Gott in unserer Mitte bleiben kann. In diesem Kapitel sehen wir, dass dem Herrn nicht äußere Praktiken wichtig sind, sondern unser innerer Zustand. Wir sollten den Schmutz nicht nur äußerlich abwaschen, vielmehr müssen wir von innen her gereinigt werden. Die Frage ist, wie diese innere Reinigung geschehen kann. Damit wir von innen gereinigt werden, muss etwas in uns hineingelangen, und das geschieht nur durch Essen. Als nährende Speise ist der Herr Jesus das beste reinigende Element. Wenn er als Speise in uns hineinkommt, nährt er uns nicht nur, sondern reinigt uns auch innerlich. Wie aber wird ein Herz wirklich rein? Jesus beantwortet diese Frage nicht mit einer weiteren Vorschrift, sondern mit einem Bild, Essen. Direkt nach der Auseinandersetzung über äußere Reinigung begegnet Matthäus dem Leser mit der Sprache des Brotes und der Speise. Damit zeigt der Herr, dass zur inneren Reinigung etwas in uns hineinkommen muss, ein anderes Leben, eine andere Quelle. Er selbst ist diese Speise. Wenn er geglaubt und gegessen wird, dringt sein Leben in die Schichten, die kein moralischer Vorsatz erreicht, in die tieferen Beweggründe, die festgefahrenen Reaktionsmuster, die kaum benennbaren Verletzungen. Die Schrift bezeugt, dass Christus und sein Wort wie Wasser in uns wirken, damit er sie heilige, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort. Gott schafft keine glänzende Fassade, hinter der das alte Herz unverändert pulsiert. Er gibt ein neues Herz, einen neuen Geist, und er legt seinen Geist in uns hinein. Dort, wo Christus aufgenommen wird, beginnt ein leises, aber tiefgreifendes Umgestalten. Aus einem innerlich zerrissenen Menschen wird nach und nach ein Mensch, der von innen her ruhiger, wahrhaftiger, barmherziger wird. Diese Bewegung ist der eigentliche Weg zur Herrlichkeit, nicht nach außen gesteigerte Perfektion, sondern Christus, der immer freier durch unser Inneres fließt und den Schmutz, der sich angesammelt hat, hinausträgt. Wer so gereinigt wird, entdeckt mit Staunen, dass Gottes Nähe nicht mehr als Bedrohung empfunden wird, sondern als Heimat. Und ihr sollt die Söhne Israel warnen vor ihrer Unreinheit, damit sie nicht in ihrer Unreinheit sterben, indem sie meine Wohnung, die in ihrer Mitte ist, unrein machen. Damit er sie heilige, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort. Wenn Reinheit nicht mehr eine von außen auferlegte Forderung bleibt, sondern zur Frucht des in uns wohnenden Christus wird, verliert sie ihren harten, kalten Klang. Sie wird zu etwas Anziehendem, zu einem Raum, in dem andere aufatmen. Dort, wo ein Mensch begreift, ich werde nicht durch meine religiöse Leistung, sondern durch die Gegenwart Christi in mir gereinigt, löst sich der Druck, immer noch ein wenig besser scheinen zu müssen. Stattdessen wächst das Vertrauen, dass sein Leben stark genug ist, auch mit alten Mustern und tiefen Verstrickungen fertig zu werden. Der Weg zur Herrlichkeit führt dann nicht über immer strengere Kontrollen, sondern darüber, dass Christus Raum gewinnt, Tag für Tag, Mahlzeit für Mahlzeit, wie eine Speise, die nährt und zugleich heilt. In dieser Ruhe darf die Gemeinde zu einem Ort werden, an dem Menschen nicht poliert, sondern erneuert werden. Die Kanaaniterin, Glaube, der Christus als Brot ergreift. Die Kanaaniterin tritt in die Evangeliengeschichte als jemand ein, der von allen Seiten her nicht dazugehört. Sie ist heidnisch, ohne Bundesgeschichte, belastet mit der Not einer von Dämonen gequälten Tochter. Dennoch drängt sie sich zu Jesus durch. Zunächst redet sie ihn als Sohn Davids an, den Titel des königlichen Messias für Israel. Jesus antwortet nicht, und als er schließlich spricht, wird es scharf, er sei nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt, das Brot gehöre den Kindern, nicht den Hunden. In diesem Moment bricht keine Empörung aus ihr hervor. Sie hält dem Licht stand, das sie an ihren Platz stellt. Sie nimmt den unbequemen Namen an, Hund, und gerade darin öffnet sich ihr der Zugang zum Herzen Gottes. Mit feinem Gespür greift sie das Bild auf und sagt, doch, Herr, denn es essen ja auch die Hunde von den Brotkrumen, die von dem Tisch ihrer Herren fallen. Sie ringt nicht um eine bessere Selbsteinschätzung, sondern um Christus unter jeder Bedingung. Das bedeutet, dass er als der himmlische König über sein Volk herrscht, indem er es mit sich selbst als Brot nährt. Wir können nur dann das richtige Volk in seinem Königreich sein, wenn wir mit ihm als unserer Speise genährt werden. Christus zu essen als unsere Versorgung ist der Weg, das Volk des Königreichs in der Wirklichkeit des Königreichs zu sein. In ihrem Wort steckt mehr Glauben, als viele fromme Bekenntnisse je ausdrücken. Sie erkennt, dass der Messias, den Israel nicht annimmt, sich als Brotkrümel unter dem Tisch der Nationen wiederfindet. Sie sucht kein Recht, sondern eine Gabe, keinen Platz im Vorderzimmer, sondern eine Krume, die von Christus selbst kommt. Jesus nennt ihren Glauben groß, weil er genau dort ansetzt, wo Gott Geschichte schreibt. Durch Israels Ablehnung öffnet sich der Zugang zu den Nationen. Davon zeugt später auch die Verkündigung der Apostel, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selbst nicht würdig achtet des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Glaube erscheint hier nicht als makellose Leistung, sondern als zähes Festhalten an Christus, das bereit ist, jede Kränkung der religiösen Ehre zu tragen, solange nur er selbst nicht verloren geht. Solch ein Glaube ist Christus, er nimmt ihn auf als Brot für eine konkrete Not. Die Tochter wird geheilt, aber die tiefere Heilung geschieht im Herzen der Mutter, aus einer Außenstehenden wird eine, die von der Fülle des Königreichs kostet. Für das Leben der Gemeinde hat diese Begegnung eine stille, aber weitreichende Konsequenz. Wo Menschen wie diese Frau willkommen sind, Menschen ohne frommen Glanz, aber mit echtem Hunger nach Christus, dort wird der Tisch des Herrn weit. Das Kinderbrot bleibt nicht einem inneren Kreis vorbehalten, sondern beginnt, in praktischem Mitgefühl zu den Rändern zu fließen. Und immer wieder zeigt sich, diejenigen, die sich ihrer Unwürdigkeit bewusst sind, greifen mit einer Tiefe nach Christus, die diejenigen beschämt, die sich für selbstverständlich drinnen halten. So erinnert uns die Kanaaniterin daran, dass der Weg zur Herrlichkeit durch eine Tür führt, die tief unten angebracht ist. Wer sich klein macht, passt darunter hindurch und entdeckt auf der anderen Seite den Reichtum eines Christus, der für alle genug ist, ob sie nun am Tisch sitzen oder von den Krümeln leben. Paulus aber und Barnabas sprachen freimütig, zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden, weil ihr es aber von euch stoßt und euch selbst nicht würdig achtet des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Wo der Glaube dieser Frau in unser Denken einsickert, verlieren religiöse Privilegien und Zugehörigkeiten ihre scharfen Konturen. Entscheidend wird nicht mehr, wer wie lange dazugehört, wer welche Rollen innehat oder welche Traditionen vorweisen kann, sondern wer hungrig nach Christus ist. In dieser Perspektive wird jede Versammlung zu einem Ort, an dem Krümel und Brot denselben Ursprung haben, die Fülle des Herrn. Der Mut, den eigenen Platz ohne Beschönigung zu akzeptieren, öffnet den Raum, in dem er handeln kann. So entsteht inmitten von Schwachheit und Außenseitertum eine unerwartete Schönheit. Menschen, die nichts vorzuweisen haben als ihre Not und ihren Durst, werden zu Zeugen einer Herrlichkeit, die nicht aus ihnen selbst, sondern aus dem Brot stammt, das sie empfangen. Von den Krümeln zum Tisch, Christus als Speise für die Gemeinde. Auf die persönliche Begegnung mit der Kanaaniterin folgen bei Matthäus Szenen, in denen ganze Volksmengen zu Jesus gebracht werden, Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere. Er heilt sie, und die Menschen verherrlichen den Gott Israels. Anschließend speist er 4000 Männer, dazu noch Frauen und Kinder, mit 7 Broten und wenigen Fischen. Die Reihenfolge ist bemerkenswert, zuerst ist von Speise die Rede, dann wird die Heilung hervorgehoben. So deutet der Text an, dass eigentliche Gesundung nicht zuerst in spektakulären Eingriffen geschieht, sondern in einer neuen Ernährung. Was wir dauerhaft aufnehmen, formt uns tiefer als das, was uns punktuell widerfährt. In 3. Mose 14 wird die Reinigung eines Aussätzigen mit Opfer, Blut und Öl beschrieben, der Priester tut Blut und Öl an Ohr, Hand und Fuß und gießt den Rest des Öls auf den Kopf, und der Priester soll Sühnung für ihn erwirken vor dem Herrn. Dort berührt Gottes Gnade den ganzen Menschen. Am See Genesaret wiederholt sich dieses Muster in anderer Gestalt, Christus berührt, heilt, sättigt, nicht mit Ritualen, sondern mit sich selbst als Brot. Gemäß der lehrmäßigen Anordnung des Berichts in Kapitel 15 kommt die Heilung nach dem Essen. Mit anderen Worten, die eigentliche Heilung kommt durch ein inneres Essen. Ernährungswissenschaftler sagen, dass jemand, der richtig isst, nicht krank wird. Krankheit kommt von falscher Ernährung, Heilung hingegen von ausreichender und richtiger Ernährung. Das ist der lehrmäßige Punkt in Bezug auf Heilung in diesem Abschnitt des Wortes. Die Speisung der 4000 öffnet den Blick von der einzelnen Krume zum gemeinsamen Tisch. Was die Jünger in den Händen tragen, 7 Brote, ein Nichts angesichts der Menge, geht zuerst durch die Hände Jesu. Er nimmt es, dankt, bricht es und gibt es ihnen zurück, damit sie es austeilen. Er selbst wird hier im Bild sichtbar, der, der sich brechen lässt, um Nahrung für viele zu werden, der von Gott gesegnet und dann durch die Hände seiner Jünger verteilt wird. Am Ende sind alle satt und es bleiben Körbe voll übrig. Die Kanaaniterin sah sich noch unter dem Tisch, angewiesen auf Krümel. Jetzt wird der Tisch vor vielen aufgeschlagen. Jede Gemeinde, die sich um den Herrn sammelt, steht in dieser Geschichte. Sie ist gerufen, nicht nur einzelne Krümelerfahrungen zu hüten, sondern gemeinsam aus der Fülle Christi zu leben. Was jeder persönlich an Christus empfängt, wird nicht für sich behalten, sondern in die Gemeinschaft eingebracht, damit andere davon genährt werden. In dieser Perspektive bekommt auch geistliche Heilung ein anderes Gesicht. Vieles, was im Verborgenen krank ist, Entmutigung, Bitterkeit, Müdigkeit, alte Wunden, beginnt zu heilen, wenn Christus regelmäßig als Speise aufgenommen wird. Nicht der Blick auf die eigene Krankheit, sondern das fortgesetzte Essen gesunder Nahrung bringt Kraft zurück. So wird die Gemeinde zu einem Ort, an dem Gott verherrlicht wird, weil mitten in der Wüste dieses Zeitalters ein Tisch steht, kein Tischtuch aus Pracht, aber Brot in Fülle. Wer sich dort einfindet, mag anfangs nur mit zittriger Hand nach einem Krümel greifen. Mit der Zeit wird aus sporadischem Zupfen am Rand ein Sitzen und Essen. Und während die Schalen weitergereicht werden, wächst ein leiser, aber kostbarer Trost. Der Weg zur Herrlichkeit ist kein einsamer Sprint, sondern eine gemeinsam geteilte Mahlzeit mit dem, der selbst das Brot ist. Und das restliche Öl, das in der Hand des Priesters ist, soll er auf den Kopf dessen tun, der zu reinigen ist. Und der Priester soll Sühnung für ihn erwirken vor dem Herrn. Und sie aßen alle und wurden gesättigt, und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 7 Körbe voll. Wenn Christus als Speise in den Mittelpunkt rückt, verändert sich das Gesicht der Gemeinde. Zusammenkünfte werden nicht mehr vorrangig zu Schauplätzen von Leistung, sondern zu Tischen, an denen ein und derselbe Christus in vielfältiger Weise ausgeteilt wird. Das Wenige, das der Einzelne mitbringt, ein Wort, ein Lied, eine leise Erfahrung der Treue Gottes, geht durch die Hände des Herrn und wird zur Nahrung für viele. Daraus wächst eine stille Gewissheit, für die Lasten eines Lebens, für die Wunden eines ganzen Volkes reicht ein Brot, wenn es Christus ist. In dieser Gewissheit wird die Gemeinde zu einem Ort, an dem Menschen nicht nur belehrt, sondern gestärkt und geheilt nach Hause gehen. Und gerade hier, in der unscheinbaren Treue des gemeinsamen Essens, beginnt die Herrlichkeit Gottes aufzugehen. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.